wenn meine leibliche Mutter, die ja eigentlich von der Natur her dafür gedacht ist, dass sie mich lieb hat, wenn die mich nicht haben wollte, dann muss mit mir ja irgendwas nicht stimmen.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Sonja Koppitz.
Das Leben schmeißt uns manchmal Stöcker zwischen die Beine, damit wir drüber springen. Jede Woche erzählen wir Ihnen bei Plus Eins ja Geschichten über Menschen und die Herausforderungen und Hürden, die sie überwinden. Heute wiederholen wir eine Geschichte aus dem vergangenen Jahr. Es geht um Karin, die nicht weiß, wer ihre leiblichen Eltern sind. Erzählt wird uns diese Geschichte von Sandra Löhr. Hallo Sandra.
Hallo, schön hier zu sein.
Wer ist denn Karin genau? Wo hast du sie kennengelernt?
Also ich habe sie tatsächlich in der Recherche kennengelernt. Ich habe einen Freund, der auch als Pflege- bzw. Adoptivkind aufgewachsen ist. Und von dem wusste ich schon so ein bisschen, wie schwierig das manchmal sein kann und wie einen das dann auch noch als Erwachsenen beschäftigen kann. Und dann bin ich eben in der Recherche auf Karin gestoßen und die hat mich dann auch gleich eingeladen zu sich nach Hause. Und dann haben wir das Interview gemacht, 5 Stunden, also sehr intensiv,
ja.
Aber es hat sich gelohnt, glaube ich.
Worum geht es dann genau bei Karins Geschichte?
Ja, also es geht um die Suche nach sich selbst, also nach den eigenen Wurzeln, darum zu verstehen, wer man ist und wo man herkommt und vor allen Dingen, wie man es schafft, das rauszufinden, also auch wenn einem ganz viele Steine in den Weg gelegt werden.
Es ist so normal für alle anderen Menschen, die in ihrer biologischen Familie aufwachsen, dass man denen sagt, ach guck mal, du hast die Nase von der Oma und die Ohrläppchen von dem und so. Und das hatte ich ja alles nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe mich nicht wiedergefunden äußerlich in dieser Familie. Ich war ein Alien, es war so, als wäre ich vom Himmel gefallen, von irgendwoher.
Wo geht denn Karins Geschichte los?
Ja, also wie gesagt, Karins Geschichte ist eine Adoptionsgeschichte und also bei einem Freund, der auch als Pflege- bzw. Adoptivkind aufgewachsen ist, hatte ich schon miterlebt, dass eine Adoptionserfahrung Spuren hinterlässt und einen manchmal auch als Erwachsenen noch ganz schön beschäftigen kann und dass diese Suche nach dem Warum, aber vor allen Dingen auch die nach den Wurzeln, nach den leiblichen Eltern irgendwann sehr wichtig werden kann. Karin Isberner kommt im Dezember 1969 in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen zur Welt. Und ihre leibliche Mutter gibt sie gleich nach der Geburt zur Adoption frei. Und nach einigen Wochen im Krankenhaus kommt sie dann für 9 Monate in ein Kinderheim und dann erst zu ihren späteren Adoptiveltern. Und die leben also so in geordneten, typisch bundesrepublikanischen Verhältnissen. Also er arbeitet als Fahrlehrer, sie ist Hausfrau. Und sie leben am Rand einer kleinen Stadt in einem Haus mit Garten, zusammen mit den Großeltern mütterlicherseits.
Von außen betrachtet lief eigentlich alles super gut. In der Familie selber gab es eine Menge schwierige Themen. Es war nicht dieses, eine Adoptivfamilie ist immer eine liebevolle und glückliche und da herrscht immer nur Friede und Glückseligkeit. Das war in meiner Adoptivfamilie definitiv nicht so.
Okay, also von außen scheint es okay. Was waren denn die Probleme in der Familie?
Ja, also ich glaube, so eine Szene, die das ganz gut veranschaulichen kann, hat ihre Adoptivmutter Anna dann später selber immer wieder erzählt. Also als Karin ungefähr so 2 Jahre alt ist und gerade mal so ein knappes Jahr dann bei der neuen Familie ist, soll sie, wie die meisten kleinen Kinder in den 70er Jahren, natürlich in ihrem eigenen Bett schlafen. Aber sie bleibt nicht in ihrem eigenen Bett, sondern sie steht immer wieder auf und geht ins Schlafzimmer der Eltern.
Und meine Mutter hat erzählt, ich hätte einfach nur vorm Bett gestanden. Also ich habe sie nicht angesprochen, ich habe auch nichts gesagt oder so. Habe sie auch nicht berührt, ich habe einfach nur davor gestanden und gewartet. Und sie meinte dann immer, du musst manchmal lange da gestanden haben, weil manchmal warst du ganz kalt. Und das hat mich wohl nicht so sehr beeindruckt und ich bin dann doch immer wieder aufgestanden, habe immer wieder für ihr im Bett gestanden und sie hat dann irgendwann erzählt, sie habe mich dann verprügelt und wieder zurück ins Bett gebracht und seitdem sei ich dann nicht wieder zurückgekommen.
Das kam jetzt überraschend für mich. Das erzählt Karin so nebenbei.
Ja, also eben ihre Adoptivmutter wertet das also als Erziehungserfolg. Mhm. Ich habe diese Szene so ein bisschen ausgewählt, weil das, glaube ich, eben so ganz gut veranschaulicht, was so für eine Atmosphäre, also eine sehr rigide, eine schwarze Pädagogik, so ein bisschen Härte. Und dahinter sozusagen lauerte aber ja einfach Gewalt. Ne? Mhm. Also, und für das Kind Karin ist das natürlich furchtbar. Also sie hat natürlich keine konkrete Erinnerung daran, klar, mit zwei Jahren. Ja. So, ne? Aber sie erinnert sich eben sehr gut daran, dass sie sich eben so als kleines Kind also ganz oft so unendlich allein und ängstlich fühlt. Und dann schon so relativ früh, also mit circa 3 Jahren, erfährt sie dann auch, dass sie adoptiert ist. Also hat sie auch keine konkrete Erinnerung dran, aber die Eltern, die Adoptiveltern erzählen ihr das auch. Mhm. Und sie wächst dann zum Beispiel mit so Sätzen auf wie, ach, deine Mutter wollte dich nicht haben und sei froh, dass wir dich angenommen haben und wir haben dich aus der Gosse geholt. Und ja, und also das Kind Karin beginnt sich zu fragen, warum ihre Eltern sie weggegeben haben und hat auch oft Angst, etwas falsch zu machen, womöglich zurückgeschickt zu werden ins Kinderheim.
Wenn meine leibliche Mutter, die ja eigentlich von der Natur her dafür gedacht ist, dass sie sich um mich kümmert und dass sie mich lieb hat, wenn die mich nicht haben wollte, dann muss mit mir ja irgendwas nicht stimmen. Also an der kann es ja nicht liegen, da muss es an mir liegen.
Na klar, Karin fragt sich das als Kind, wollte meine leibliche Mutter mich nicht? Und dann auf der anderen Seite frage ich mich, und ihre Pfleh- oder Adoptiveltern, warum wollten die denn ein Adoptivkind, wenn sie das so behandeln?
Ja, ich glaube, die haben einfach gedacht, also so macht man das. Also eben, wir sind in den Anfang der 70er Jahre und damals, ja, ich glaube, das war wahrscheinlich auch bei Kindern, die nicht adoptiert waren, so, dass sie also so quasi behandelt worden sind. Aber ich muss auch dazu sagen, also Karin hat jetzt nicht nur schlechte Erinnerungen an ihre Kindheit, ne? Also denn Anna und auch also ihre Adoptivmutter und auch der Vater, die nehmen das schon sehr ernst, ne? Also mit der Elternrolle. Und auch Anna nimmt das sehr ernst. Also es gibt immer warmes Essen, wenn sie aus der Schule kommt. Ne? Ihr wird bei den Hausaufgaben geholfen, es wird viel Wert auf Bildung gelegt. Aber eben, es gibt so keine Liebe und kein Einfühlungsvermögen so richtig. Ne? Und ja, und Karin ist dann auch so ein ganz angepasstes, so ein ganz artiges Kind, das eben sehr gut dann in der Schule ist und keine Widerworte gibt. Und trotz der guten Schulnoten fühlt sie sich aber so halt minderwertig. Ne? Also hat das Gefühl, sie muss besonders viel leisten. Und je älter sie wird, fällt ihr auch immer mehr auf, dass sie tatsächlich ein bisschen ein Alien, wie sie ja in dem ersten O-Ton sagt auch, also so eine Art Fremdkörper in der Familie ist, nämlich schon rein äußerlich. Weil also ihre Mutter hat zum Beispiel sehr helle Haut und rote Haare. Und ihr Vater ist auch eher ein hellerer Typ. Und Karin hat dunkle Augen und Haare. Und besonders im Sommer bräunt sich ihre Haut sehr schnell. Und dann fallen auch schon mal so in ihrer Gegenwart rassistische Sprüche. Ne? Also nicht nur von Fremden oder von Nachbarn, sondern auch eben so quasi halb im Spaß, also von den eigenen Eltern und Großeltern.
Es war in meiner Adoptivfamilie schon bekannt, dass mein leiblicher Vater, entgegen den Angaben in den Adoptionspapieren, das war, was man in der Familie als Südländer bezeichnet hat. Die Vermutung war, es wäre Südeuropa vielleicht oder Nordafrika oder irgendwie sowas. Das war so die Erklärung dafür. Das wurde aber nicht unbedingt wohlwollend in der Familie thematisiert.
Also sie fragt dann auch so ein paar Mal, ne, ja, wo komme ich denn her und so. Und aber ihre Fragen werden dann halt immer abgeblockt, ne? Also, und sie sagen halt dann immer nur wieder, ja, also deine Mutter war ein leichtes Mädchen, der Vater ist quasi unbekannt, ne? Und also brauchst du gar nicht weiter zu fragen, ist halt so. Und dann, als sie 14 Jahre alt ist, soll sie aber eines Morgens für ihren Adoptivvater ein paar so ein Versicherungsunterlagen aus dem Safe des Elternhauses holen. Und da stößt sie auf einen Notarvertrag über ihre Adoption. Und darin liest sie dann auch den Namen der leiblichen Mutter. Und sie ist natürlich vollkommen elektrisiert. Also endlich eine Spur. Ja. So, ne? Also was ist da jetzt? Doch sie hat zunächst eben auch gar keine Ahnung, was sie jetzt mit der Information machen soll.
Mitte der 80er, da war nichts mit Google und so, sondern die einzige Möglichkeit, die ich hatte, weil ich habe ja natürlich meine Adoptiveltern nicht gefragt und ich habe keinem gesagt, dass ich das gefunden habe und so. Ich bin zum örtlichen Postamt gefahren mit dem Fahrrad und habe das Telefonbuch von dieser Stadt rausgesucht und geschaut, ob ich den Namen da noch drin finde. Habe ich aber nicht, und von daher hatte sich das Thema dann irgendwie erledigt, weil weitersuchen ging dann nicht.
Und ja, und dann wird sie dann halt eben so allmählich erwachsen, ne? Also macht Abitur, ein sehr gutes Abitur, fängt an zu studieren, Chemie, und lernt dann auch ihren späteren Mann im Studium kennen. Aber zum Beispiel dem erzählt sie dann schon gar nicht mehr so richtig, dass sie adoptiert wurde, ne? Also irgendwann mal so ganz beiläufig. Also für sie ist das dann alles, ne? Sie vergräbt das einfach so weg und schaut einfach nach vorne. Und sie beendet dann ihr Chemiestudium und schreibt ihre Doktorarbeit. Und 1997 kommt dann, also sie ist 27 Jahre alt, kommt dann ihr Sohn auf die Welt. Und diese Erfahrung ist dann so emotional erstmal ganz schön überwältigend für sie.
Also mein Sohn war zu diesem Zeitpunkt der allererste Mensch auf der Welt, den ich angeguckt habe und der mir ähnlich sah. Und es war der allererste Mensch, den ich kannte und mit dem ich biologisch verwandt war. Also das war ein ziemlich großes Erlebnis für mich.
Ja, also nach der Geburt kommen dann auch noch andere Emotionen und Gedanken hoch bei Karin.
Ich habe gemerkt, dass es in mir einen Zweifel gibt, ob ich eine gute Mutter sein kann. Weil ich wusste ja nichts über meine leibliche Mutter. Alles, was ich wusste, war, naja, die war auf jeden Fall total daneben. Das hatte man mir ja so gesagt. Ja, insofern habe ich mich sehr gefragt, wird eigentlich die Fähigkeit, Mutter zu sein, vererbt? Und was habe ich denn da jetzt geerbt? Und kann ich das eigentlich? Und bin ich da jetzt gut genug für? Ich war wieder in meinem alten Bin-ich-gut-genug-Ding. Ich habe mir wirklich einfach nur die Frage gestellt, ob ich das gut hinkriege. Woher man als Frau eigentlich diese Fähigkeit nimmt.
Also Karin also bekommt es tatsächlich gut hin, also spürt also eine intensive Verbindung zu ihrem Sohn. Und besonders während des Stillens im ersten Lebensjahr, ne, wird ihr nochmal klar, was sie eigentlich als Säugling und Kleinkind ja überhaupt gar nicht hatte. Ne? Also sie wurde zwar gefüttert und gewickelt im Kinderheim, aber sie hatte ja gar keine enge körperliche Verbindung, ne, zu einer vertrauten Bezugsperson, so wie sie das bei ihrem Sohn machen kann. Und als David 2,5 Jahre alt ist, kommt er in den Kindergarten. Und Karin fängt bei einem großen Medizintechnikunternehmen in der nächstgelegenen Stadt an. Und als Anna, also ihre Adoptivmutter, ihr anbietet, David am Nachmittag zu hüten, nimmt sie das auch an. Und weil sie so eine Zweifel daran, also ob die neue Nähe zu Anna eigentlich für sie und David wirklich gut ist, schiebt sie weg. Bis sie während eines Management-Seminars für Führungskräfte ein Erlebnis hat, was in ihr etwas anstößt und alles nochmal ziemlich auf den Kopf stellt. Musik. 2008 wird sie dann zu einem Führungskräfte-Coaching eingeladen. Ne? Also sie ist die Karriereleiter so ein bisschen hochgeklettert und wird gecoacht. Und ja, so zunächst ist sie ziemlich skeptisch und auch genervt während des Seminars, weil es geht nämlich erstmal nicht um Führungsskills oder Projektmanagement, sondern sie hat da halt einen richtigen Psychologen vor sich und der möchte ganz gerne über Kindheitserlebnisse sprechen. Und da spürt sie dann auf einmal so einen total großen Widerstand in sich.
Ich sollte an einer Stelle dann mal an so einen Flipchart schreiben: Es ist gut, dass ich da bin. Und ich konnte das nicht schreiben. Ich konnte diesen Satz nicht schreiben. Ich hätte den schreiben können mit, weil ich das und das mache oder so. Aber ich hätte nicht einfach nur diesen Satz aufschreiben können. Und das hat mich dann schon ein bisschen durchgeschüttelt, dass das gar nicht ging.
Ihr wird dann halt irgendwie anhand von diesem Erlebnis eben klar, okay, also ich muss da irgendwie jetzt doch nochmal ran, also die offenen Fragen zu meiner Adoption doch irgendwie klären jetzt als erwachsene Frau. Und sie denkt sich, ich brauche endlich ein paar Antworten, und sie beschließt, dass sie sich jetzt nochmal erneut auf die Suche nach der leiblichen Mutter mal macht und wendet sich an das Jugendamt ihrer Geburtsstadt und bittet um Einsicht in ihre Adoptionsakte. Also das dürfen ja Erwachsene adoptieren ab 18 Jahren. Und nach ein paar Wochen bekommt sie einen Termin, und da fährt sie dann halt so ganz nervös mit dem Auto in die Stadt, ist viel zu früh dran, wartet vor dem Zimmer des Sachbearbeiters, und der legt ihr dann ihre Akte in so ein leerstehendes Büro, und da sitzt sie dann ganz alleine und liest Protokolle von Gesprächen mit ihrer Mutter und liest diesen einen Satz: Grund für die Abgabe: keine Bindung zum Kind. Und das setzt ihr natürlich erstmal ganz schön zu. Und der Jugendamtsmitarbeiter ermittelt dann die aktuelle Adresse der leiblichen Mutter, ne, und benachrichtigt die so. Also ihre leibliche Tochter möchte jetzt Kontakt zu ihnen. Aber die Mutter antwortet erstmal gar nicht. Mhm. Und Karin erfährt das eben auch. Und nach mehreren Versuchen des Mitarbeiters teilt er ihr dann halt eben einfach so ganz knapp in einem Brief mit.
Sehr geehrte Damen und Herren, zu einer Kontaktaufnahme bin ich nicht bereit. Und ich bitte auch in Zukunft nicht mehr kontaktiert zu werden. Mit freundlichen Grüßen. Das war der Wortlaut.
Das ist eine richtige Klatsche. Hm? Ja, also sie fühlt sich natürlich total getroffen, total abgelehnt. Ne? Also es kommt natürlich alles nochmal hoch. Und sie versteht auch überhaupt nicht, warum die Mutter nicht wenigstens irgendwie per Brief sagt, ja, okay, ich beantworte dir gerne ein paar Fragen. Ne? Vor allen Dingen natürlich auch über ihren Vater. Ne? Also sie weiß ja zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nichts von ihm. Ne? Also keinen Namen, keine Herkunft, keine Nationalität, gar nichts. Ne? Es ist ein absolut schwarzes Loch für sie. Und ja, und dann macht sie halt einfach weiter so mit ihrem Leben. Also Kind, Karriere und Adoptivmutter, die aufs Kind aufpasst. Und dann passiert aber ein Jahr später nochmal was. Also das zwingt sie dann wirklich, ihr Leben noch einmal so richtig grundlegend zu ändern und sich endlich ernsthaft mit ihrer Kindheit auseinanderzusetzen. Da hat sie nämlich einen ziemlich krassen Motorradunfall in den französischen Alpen. Und da wird sie eigentlich gar nicht so schwer verletzt, also so eine starke Gehirnerschütterung. Und davon behält sie dann aber so chronische Kopfschmerzen zurück. Und die lassen sich dann irgendwann medizinisch gar nicht mehr so richtig behandeln. Und die hindern sie dann auch immer wieder am Arbeiten. Ne? Also sie ist jetzt, sie ist im internationalen Management, ne? Also hat ein ganzes Team unter sich. Und sie hat dann aber immer so furchtbare Kopfschmerzattacken, dass sie dann einfach gar nichts anderes machen kann, als sich einfach nur hinzulegen und irgendwie still diese Schmerzattacken
abzuwarten. Oh Gott, so richtig so Migräneanfall.
Genau, aber eben, sie meinte, sie hätte auch normale sozusagen Migräne auch schon vorher gehabt, aber das wäre nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Und ja, und ihr Neurologe vermittelt sie dann irgendwann zu einer Psychotherapeutin.
Irgendwann hat diese Therapeutin mal zu mir gesagt, also vielleicht müssen Sie das einfach annehmen als Tatsache. Und heute verstehe ich natürlich gut, was sie damit gemeint hat, aber damals war ich so sehr in diesem, man muss sich doch Ziele setzen und ich bin Projektmanager und ich weiß, wenn man so einen Plan macht und wenn man weiß, wo man hin will, dann ändert sich auch was. Ich kann mich doch jetzt hinsetzen und das einfach annehmen, wie es ist. Ich will ja nicht, dass es so ist und so.
Also Karin kämpft also immer noch weiter. Ne?
Und klar, das versteht man ja auch. Ja. Man will das doch wissen. Und bis man aufgibt und sagt, ich akzeptiere das jetzt, dann braucht man ja auch ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja. Also so dieses Klassische, der Körper sagt eigentlich, du mach jetzt mal eine Pause und das geht hier irgendwie alles nicht mehr so weiter. Aber sie kämpft eben dann immer noch weiter, ne? Und hat dann also wirklich Besuche beim Spezialisten. Sie war in der Schmerzklinik, Reha-Aufenthalt, ne? Und hat auch ihre Arbeitszeit reduziert, ein anderes Aufgabenfeld, ne? Also, aber es bringt einfach alles nichts. Und dann gibt sie schließlich tatsächlich auf. Und 2012 kündigt sie dann ihren Job und fängt dann selber eine Coaching-Ausbildung an. Baut sich also eine kleine Praxis auf, gibt Kurse, arbeitet sich auch in die Adoptionsforschung ein und beschäftigt sich im Zuge dessen auch mit frühkindlichen Traumata. Und dann, je mehr sie sich damit beschäftigt, versteht sie also immer mehr, ne, was eigentlich sozusagen ja, los ist mit ihr. Und sie versteht eben, was diese Zeit im Kinderheim auch mit ihr gemacht haben muss, weil sie hatte da eben keine feste Bezugsperson und eben die mangelnde Liebe und das Einfühlungsvermögen in ihrer Adoptivfamilie. Und sie stellt sich also endlich ihren Ängsten und ihrer Einsamkeit, die sie so als adoptiertes Kind gehabt hat, und begreift eben, dass ihre Schmerzattacken anscheinend damit etwas zu tun haben. Aber Anna, also ihre Adoptivmutter, versteht das also überhaupt nicht, diese Wandlung.
Und diese Querverbindung von meiner Schmerzsymptomatik und all dem, was nach dem Unfall passiert ist, und meiner Geschichte, ist im Kopf meiner Mutter natürlich nie entstanden. Also für sie war das, die ist vom Motorrad gefallen, die hat sich da irgendwie verletzt, jetzt hat sie ein Problem und jetzt kann sie halt nicht mehr arbeiten. Das war so die Geschichte, die in ihrem Kopf war.
Na, also schiebt die Adoptivmutter die Verantwortung auch ganz schön weg, hm?
Ja, also genau. Und die will, die macht eigentlich so dasselbe, ne? Also die schiebt das einfach alles weg und sagt halt eben einfach, das ist so die Kiste, die machen wir gar nicht auf und das kann ja nicht sein, dass wir da irgendwie Fehler gemacht haben. Mhm. Und als Anna dann eines Tages am Küchentisch Karins Sohn mal wieder lachend die Geschichte mit der nächtlichen Prügel vor dem Bett erzählt, reicht es dann Karin auch? Ne? Also da wird ja total klar, nee, also ich muss jetzt mal irgendwie hier Klartext sprechen. Und sie versucht dann ihr auch klarzumachen, ne, du, das war ist total schlimm für ein kleines Kind und besonders eben für ein adoptiertes Kind. Und das ist auch keine lustige Geschichte, die du jetzt unbedingt meinem Sohn erzählen musst. Aber da läuft sie einfach total gegen eine Wand. Ne? Also die Adoptivmutter ist überhaupt nicht bereit, mit ihr darüber zu sprechen. Und Karin beschließt dann, okay, also langfristig kann das alles nicht so weitergehen. Und die Anna, die lebt auch inzwischen in einer Einliegerwohnung in ihrem Haus. Mhm. Also es gibt eine sehr große räumliche Nähe und sie ist jetzt zwar natürlich total dankbar, dass sie die ganze Zeit eben sich um den Sohn gekümmert hat. Und der Sohn selber, also ihr Sohn, der hat eigentlich auch eine total super Beziehung zu der Oma. Ne? Und aber sie merkt eben, nee. Also das müssen wir jetzt irgendwie ändern und ja, und der Sohn ist dann halt irgendwann auch ein Teenager und da bieten sie ihr dann an, komm, wir kaufen eine kleine Eigentumswohnung in deiner Heimatstadt und dann ist es für alle besser, du ziehst hier aus. Und das macht die Adoptivmutter dann auch und Karin fühlt sich danach dann auch wirklich sehr erleichtert, kommt auch nochmal so ein bisschen mehr zur Ruhe. Und ja, das Einzige, was aber eben so an ihr noch nagt, dass sie sich natürlich immer noch fragt, wer sie eigentlich ist. Ne? Mhm. Also wo sind eigentlich ihre Wurzeln?
Da ist ja noch das Puzzleteil, was
genau,
fehlt.
Genau, genau. Ja. Wo ist ihr Vater? Ne? Also sie hat das jetzt alles quasi so ein bisschen aufgearbeitet und irgendwie diese Abgrenzung zur Adoptivmutter geschafft. Ne? Und ihre leibliche Mutter will sie auch gar nicht mehr kontaktieren. Aber sie möchte einfach gerne wissen, wer bin ich eigentlich wirklich? Ne? Und 2018, also Karin ist schon inzwischen Ende 40, hat sie dann endlich die Möglichkeit dazu, weil 2017, 2018, da kommen diese kommerziellen DNA-Tests auf den Markt.
Ja. Und du schickst irgendwie eine Haarprobe hin und dann sagen sie dir, guck mal, du hast Wurzeln überall auf der Welt.
Genau, genau. Also so eine Speichelprobe ist das. Ne? Und dann kann man da anscheinend also feststellen, aus welcher Region der Welt man sozusagen, ne? Also wo die Gene sozusagen herkommen. Und sie beschäftigt sich dann natürlich erstmal damit. Ne? Also sie ist ja auch selber Chemikerin, Wissenschaftlerin.
Genau,
ne? Also sie versteht dann auch, okay, das ist jetzt auch nicht hier irgendwie ein Humbug oder so. Mhm. Also heute ist das ja auch, ne? Hat man ja schon irgendwie auch total oft gehört. Und sie versteht das also alles gut und denkt sich, das mache ich jetzt mal und bestellt sich also so ein Testkit, gibt so eine Speichelprobe ab und verschickt es in die USA. Und dann einige Wochen später bekommt sie per E-Mail das Ergebnis mitgeteilt und sie sitzt da gerade zu Hause am Rechner, als es Ping macht und öffnet sofort und mit klopfenden Herzen die E-Mail.
Ja, und dann habe ich diesen Link geklickt und kam auf dieser Webseite an und man sieht dann so ein Kreisdiagramm und darunter stehen dann so Regionen der Welt. Und dann stand da als Überschrift südliches Zentralasien. Und ich dachte so, hä? Wie jetzt südliches Zentralasien? Das wurde noch mal ein bisschen runtergebrochen. Afghanistan, Pakistan, vielleicht auch Nordindien. Also ich war im ersten Moment mal irritiert, weil ich diese Option überhaupt nicht in Erwägung gezogen hatte. Ich war ja immer noch auf dem Südeuropa-Trip.
Sie ist natürlich total perplex, würde uns wahrscheinlich allen so gehen. Also ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, also als ich Karin das erste Mal gesehen habe, ich habe sie, und da wusste ich eben noch nicht die ganze Geschichte, also man liest sie sozusagen vollkommen als mitteleuropäische Frau mit dunkleren Augen. Ne? Und sie hat jetzt mittlerweile weiße Haare. Ne? Und eben, das war für sie eben auch eine Wahnsinnsüberraschung. Und sie fragt sich also, wie ihre Mutter jetzt eigentlich in einer nordrheinischen Kleinstadt Ende der 60er Jahre jemanden aus Südasien getroffen hat. Und ja, und auf der Website, da werden ihr aber auch die Matches ihres Genpools angezeigt. Also Menschen, die sich ebenfalls haben testen lassen und die so ein ähnliches Ergebnis bekommen haben. Also quasi genetisch mit ihr verwandt sind, ne? Also wenn auch sehr entfernt. Dann über diese Plattform der Website kann man die auch anschreiben, das macht sie auch. Und sie bekommt dann so nach und nach Kontakt zu Menschen aus Pakistan, aus den USA, England und Australien. Und allen schildert sie dann so ihre Geschichte und sagt, ne, ich bin adoptiert worden, ich bin auf der Suche, ich weiß nicht, woher ich komme, beziehungsweise wer mein Vater sein könnte, könnt ihr mir helfen? Und ja, sie lädt dann auch so ein kleines Video von sich und ihrem Sohn hoch und das Unwahrscheinliche gelingt. In den nächsten Jahren lernt sie dann tatsächlich weit entfernte Cousins kennen, die erzählen, dass sie offenbar zum Volk der Paschtunen gehört, das heute also noch in Pakistan und in Afghanistan lebt. Und 4 Jahre nach dem DNA-Test, also nach mehreren Anläufen, endlos langen Recherchen und vielen Sackgassen, findet sie auch endlich eine Spur zu ihrem Vater. Alles passt, das Alter, er war als junger Mensch in Deutschland, hatte einen Cousin, den er in Bonn besucht hat, mehrere Monate vor Karins Geburt. Und danach lebte er eine Zeit lang in England, kehrte nach Pakistan zurück, heiratete, bekam mehrere Kinder. Aber leider verstarb er schon bereits 2005.
Das war so ein Gefühl von, jetzt bin ich so weit gekommen und jetzt treffe ich ihn aber doch nicht. Und ich habe das sehr bedauert, dass ich ihn nicht kennenlernen konnte und habe alles aufgesogen, was Leute mir über ihn erzählt haben, und um mein inneres Bild von ihm irgendwie vollständiger werden zu lassen.
Ach Mann, ich habe die ganze Zeit, also es ist ja so diese Stecknadel, die sie eigentlich gefunden hat im Heuhaufen und dann ja nun wiederum doch nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist ihr wichtiger? Also, dass sie die Person, ihren Vater hätte treffen können oder diese Frage zu beantworten, wo komme ich eigentlich her, die ja dann doch viel größer ist als nur ein einzelner Mensch.
Ja, ich glaube tatsächlich, sie hätte total gerne ihren Vater getroffen. Mhm. Also das hat sie mir auch mehrmals gesagt. Sie meinte auch, sie hat immer so ein Gefühl gehabt, ne? Also sie möchte auch ihre Mutter, ihre leibliche Mutter eigentlich nur kontaktieren, weil sie eigentlich wirklich wissen will, wer ihr Vater ist. Also das war für sie auch in der Kindheit wohl so ein ganz zentraler Punkt. Sie hat also endlich das Rätsel um ihre Herkunft gelöst, jedenfalls ein bisschen, weil es sind ja noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Und ihrer Adoptivmutter kann sie das aber da alles schon gar nicht mehr erzählen. Also und will sie auch gar nicht. Und denn die Anna ist mittlerweile an Demenz erkrankt, lebt im Pflegeheim. Und im März 2024 stirbt sie dort schließlich und Karin ist dann in der Nacht, bevor sie stirbt, bei ihr.
Sie hat meine Hand gedrückt. Also es war deutlich, dass sie wahrnimmt, dass ich da bin. Ich hatte keinen Groll in mir, als ich da war. Ich habe ihr gesagt, du kannst jetzt gehen, es ist alles in Ordnung und so. Als ich raus bin, hat es mich natürlich schon natürlich sehr berührt und ich war auch traurig und habe geweint und so. Wegen ihr vielleicht ein bisschen, aber auch wegen der ganzen Geschichte und all dem, was dann nochmal so spürbar war, was hätte sein sollen, was aber nicht gewesen ist und so. Aber es war für mich gut, da so einen Abschluss hinzukriegen und hatte so was Versöhnliches.
Wie ist es denn eigentlich heute bei Adoption? Also weil das war jetzt die Geschichte, die fing an in den 70ern. Ist es heute leichter geworden zu erfahren, woher man kommt?
Ja, auf jeden Fall. Das wusste ich vorher auch nicht. Also heute gibt es zum Beispiel seit 2021 so ein neues Adoptionshilfegesetz, heißt das. Und da sind also ganz viele neue Erkenntnisse aus der Adoptionsforschung, das gibt's auch, mit eingeflossen. Also beispielsweise, dass es zum Beispiel gut ist, Kindern so früh wie möglich zu sagen, dass sie adoptiert sind. Ich hatte sowas ganz Nettes gelesen. Eine französische Psychologie-Professorin hat gesagt, denn die kleinen Kinder, die wissen das ja sowieso, ne? Also dass sie adoptiert sind. Die können das bloß sozusagen noch nicht sprachlich ausdrücken, aber sie haben es ja erlebt. Mhm. Ne? Und deswegen ist es einfach total wichtig, dass man den Kindern das auch wirklich irgendwie sagt und dass man ihnen das begreiflich macht und natürlich gleichzeitig trotzdem sehr liebevoll mit ihnen umgeht.
Okay, das mit dem liebevoll, das hat Karin leider jetzt nicht so erleben dürfen, aber sie früh erfahren hat sie es ja dennoch.
Genau, also das haben eigentlich ihre Adoptiveltern richtig gemacht, aber zum Beispiel nach diesem neuen Adoptionshilfegesetz, ne, ist es auch besonders wichtig, dass die Kinder auch wirklich wissen, wer sind meine leiblichen Eltern. Also da steht da wirklich drin, es sollte sozusagen so transparent wie möglich für alle Beteiligten sein. Und die Kinder sollen also wirklich die Chance bekommen, dass sie wirklich um ihre Herkunft, um ihre Abstammung wissen. Mhm. Und es sollte da auch sehr viel mehr Beratung geben.
Mhm. Wie geht's dann Karin heute?
Karin geht's gut. Also sie lebt mit ihrem Mann zusammen. Ihr Sohn ist Mediziner geworden und mittlerweile selber verheiratet. Und also Karin wirkte auf mich auch sehr mit sich im Reinen. Ne? Also sehr klar und sehr präzise. Und natürlich liegt das auch daran, dass sie sich mittlerweile auch beruflich mit diesem Thema beschäftigt. Sie hat ja nach dem Unfall eine Coaching-Ausbildung gemacht, also berät jetzt auch selber Führungskräfte und hat sich aber auch immer mehr auf das Thema Adoption spezialisiert und gibt mittlerweile auch Fortbildung und Seminare für Jugendamtsmitarbeiter und Adoptiveltern, aber auch für andere Adoptierte. Mhm. Und sie möchte also mehr für dieses Thema auch sensibilisieren, was eine Adoption aus Sicht des Kindes bedeutet. Weil ich habe mich auch nochmal mit einer Kindertherapeutin und einer Psychologin darüber so ein bisschen unterhalten. Und die haben mir beide gesagt, natürlich macht es was mit dem Kind, wenn es so einen Beziehungsabbruch erlebt. Und das muss man natürlich einfach wissen, auch als Adoptiveltern, und muss da halt eben einfach besonders eben einfühlsam sein, ne? Und dem Kind natürlich irgendwie wahrscheinlich nochmal eine extra Portion Liebe geben. Mhm. Und das hat Karin ja eben nicht erlebt. Und aber ich denke auch, das spiegelt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen so die gesellschaftliche Transformation wieder. Wir wissen heute einfach alle mehr, wie kleine Kinder sozusagen besser erzogen werden sollten.
Und trotzdem kann man so viel falsch machen.
Genau. Ne? Also ja. Mhm. Und ja, und diese Suche nach ihren Wurzeln, also vor allem eben die Suche nach ihrem Vater, die ja eben noch längst nicht abgeschlossen ist, sie sucht also weiter. Darüber sagt sie selber:
Es ist nicht alles geklärt. Aber ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dieses schwarze Loch, das ich vorhin mal erwähnt habe, da ist jetzt was drin. Das ist jetzt gefüllt mit was. Also ich stehe jetzt auf einem anderen Boden und habe jetzt was, wo meine Wurzeln irgendwie reinreichen können, weil bislang waren die so, die schwebten so in der Luft.
Das ist ein schönes Bild, das sie da aufmacht zum Schluss. Vielen Dank, Sandra Löhr, dass du uns die Geschichte von Karin erzählt hast.
Sehr gerne.
Und wenn Sie auch eine Lebenserfahrung gemacht haben, die Sie gerne teilen möchten, oder wenn Sie jemanden kennen, dessen Geschichte wir erzählen sollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an +1@deutschlandradio.de. Das war +1 für diese Woche, so halb. Sie wissen ja, es gibt immer zwei neue Folgen. Also hören Sie auch gerne in unsere Gastfolge mit Theatermacherin Christine Vogt rein. In ihren Inszenierungen gibt es keinen festen Text, denn den würden die meisten Ensemblemitglieder eh vergessen. Christine arbeitet unter anderem mit Menschen mit Demenz.
Ich glaube, ich bin eher, wenn ich das mal so sagen darf, wie eine Bildhauerin. Also ich versuche, so Schichten abzuklopfen und an etwas zu kommen, was unverstellt ist, manchmal auch sehr bizarr und auf eine bestimmte Weise etwas aussagt über unser Leben und unsere Gesellschaft, was nicht so versteckt, verklärt oder mit viel Kostüm und Schminke übertüncht ist.
+1 ist eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Mandy Schielke, Studiotechnik Cornelia Preissel, Produktion Nicolas Hansen und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Bis kommende Woche. Tschüss.